Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a Jet 2 holiday.
Talk about Tina.
Ally.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallo,
Freunde.
Hallo. Ja, das war ein unangenehmer Einstieg. Herzlich willkommen bei Hellol. Hier an Bord sind, wie immer, Sophia Seiler und
Johanna Warda.
Vielen Dank für die... Oh mein Gott.
Wir haben schon ein Bier getrunken.
Man merkt es vielleicht, aber wir werden sehr viel Spaß haben. Und wir werden außerdem heute ganz irregulär frühzeitig erscheinen,
yeah,
weil wir brandaktuell produzieren.
Genau.
Der akute Notfall, Ikki Mels neues Album ist nämlich eingetreten. Darüber werden wir reden, nachdem Jovi ihr aktuelles Rabbit Hole präsentiert hat.
Also ich bin vorgestern in eine Bubble geraten von A-Cappella-Gruppen an Unis.
Aha.
Ich habe ein Video gesehen, oh mein Gott. Wie stehst du zu Pitch Perfect?
Ich weiß nicht, ob ich Pitch Perfect 2 gesehen habe. Gibt es auch einen dritten?
Ja.
Den habe ich auf jeden Fall nicht gesehen.
Den mit, wo sie an so einer Militärstützpunkt sind, ja, der ist auch irgendwie wack. Aber auf jeden Fall Pitch Perfect ist, glaube ich, das ist mir dann auch in dem Zuge klar geworden, glaube ich, mein Comfort-Film. Ich liebe Pitch Perfect.
Wirklich?
Und ich finde es weird, wenn Leute das nicht mögen.
Also, aber, Red Flag.
Irgendwie ja, also... Auf jeden, ja, Fall, ich bin ein großer Pitch Perfect Fan,
mhm,
und ich habe vorgestern oder so einen TikTok gesehen von so einer A-Cappella-Gruppe aus England. Die haben so ein Medley aus Pitch Perfect Songs performt,
mhm,
und das ging irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Minuten, was für ein TikTok sehr lange ist, aber ich habe davor gesessen mit offenem Mund, es war so geil.
Wirklich?
Ja, das macht irgendwie voll was mit mir, A-Cappella, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich habe es voll gefühlt.
Ich kann dabei jetzt leider nur an diese Girls-Szene denken, die du letztes Mal erwähnt hast, wo...
Ach so, wo Mani, aber das war ja kein A-Cappella, es war einfach nur ohne, es war mit Klavier begleitet.
Ah. Nee. Ich muss dabei nämlich auch an eine andere Comedy-Serie denken, die ich sehr gerne mag. Jetzt,
ja,
habe ich den Namen vergessen. Please like me.
Ah ja, ja.
Please like me. Da gibt es eine Szene, da stirbt ein Huhn. Das Huhn heißt Adele.
Ah ja.
Und dann sitzen sie so um so einen Tisch und singen...
Someone like you.
Ja, genau, someone like you. Und das ist irgendwie so eine geile Szene. Ich habe sehr viel vergessen von der Serie, aber diese Szene, die hat sich eingebrannt, mhm, in meinen Frontallappen.
Ja, ist schön, wenn Leute zusammen singen.
Oder? Schrecklich.
Ja, aber auf jeden Fall, A Cappella ist sau cringe und trotzdem irgendwie geil.
Mhm.
Das ist, ich bin inzwischen in einem reifen Alter angelangt, wo ich zugeben kann, dass es was mit mir macht.
Mhm.
Und auf jeden Fall habe ich dieses eine TikTok gesehen. Ich habe mir es ehrlicherweise ungefähr 4-mal angeguckt. Und jetzt bin ich in der A Cappella-Bubble und krieg ständig A Cappella-Videos angezeigt.
Bald wird dir bestimmt auch wieder so der Teacup-Song angezeigt von damals.
Oh, gerne. Sehr gerne. Der Cup-Song. Mhm. Ich konnte den mal. Natürlich.
Ja, klar.
Natürlich.
Damals. Elisa konnte den auch, aber die kann immer die ganze Scheiße.
Ja, das ist einfach eine Performerin. Das ist einfach,
ja,
eine Bühnensau, die Elisa.
Ja, das macht die einfach, wenn's die Minute, eine Minute zu lang nichts gesagt wird, dann fängt sie an.
Fängt sie an, irgendwas zu performen.
Ja.
Wie auf deinem Geburtstag, wo sie dann den Hold-On Throwdown getanzt hat.
Ja. Ist einfach eine Entertainerin.
Ja.
So wie wir. Ich kann leider kein Rabbit Hole präsentieren, weil ich bin immer nur bei Christian Wolfs Moorsekte hängen geblieben. Und
schade.
Ich vermute aus, wird irgendwie nicht besser, weil der hat jetzt so eine Creator Academy gestartet, wo er sich basically kleine Werbesoldaten ausbildet.
Oh.
Weil seine Empfehlung ist, glaube ich, so viel Content wie möglich mit Moorbezug. Dann werdet ihr Erfolg haben.
Hast du diese KI-Songs schon gesehen?
Natürlich, die habe ich dir geschickt, Jovi.
Ach so, die Moor. Achso, ja, okay, daher kenne ich die wohl. Ist manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Ah ja, okay, weil das fand ich schon insane. Dass, mhm, also es gibt Leute, die machen. Also es gibt. Also Moor ist eine Firma, die Nahrungsergänzungsmittel,
ja,
rausbringt.
Nicht mehr.
Ja, es ist nur das. Aber es gibt anscheinend Leute, die so obsessed sind mit der Brand, dass die KI-Songs über Moor machen und sich sogar selber als Sekte bezeichnen. Es geht in eine ganz weirde Richtung jetzt hier alles.
Ja, das mit der Sekte ist, glaube ich, so ein Aufgreifen von so einem, also ist so ein geckig gemeint von den Leuten, glaube ich, ja, weil halt
trotzdem weird.
Die Leute das so sagen, ihr seid irgendwie wie eine Sekte. Mhm. Weil die Leute wirklich religiös und teilweise wahnsinnig ihre Küchen ausstatten mit diesen extrem teuren Nahrungsergänzungsmitteln und dann wirklich leben von diesen Fitness-Shakes. Christian Wolf verkauft auch so, also er verkauft nicht, aber er vermarktet sich selber ja auch mit seinem Ernährungsprogramm, das heißt WPF, und ist basically, du ersetzt eine Mahlzeit durch einen Proteinshake. Ganz ja. innovativ.
Toll.
Ja.
Gab's ja noch nie.
Gab's wirklich noch nie vorher. Ist was ganz Besonderes, hat er sich mit viel Gehirnschmalz, hat er sich zusammen gedenkt.
Einfach ein Genie.
Okay, aber kommen wir zum Thema der Stunde, würde ich sagen. Wir haben uns hier mal wieder die Arbeit aufgeteilt. Jovi hat die harten Fakten recherchiert. Ich habe das Album gehört.
Ja.
Ich freue mich, weil ich bin ja Konnoisseurin des Fotzenraps. Ganz unironisch. Und habe es deswegen natürlich von selbst gehört. Aber ich bin wirklich, ich habe zitternd aufs Feuilleton geguckt.
Mhm.
Deswegen bin ich gespannt, ob du dir davon schon Sachen reingezogen hast und wie schlimm es diesmal wird.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir haben ja schon mal, als dieser Giftmord-Song rauskam, der auch jetzt auf dem Album drauf ist, dachten wir ja, es kommt ein krasser Shitstorm, aber er kam einfach nicht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das Feuilleton ist inzwischen an Ikke Mel gewöhnt und nicht mehr so leicht zu schocken.
Ja.
Das ist das, was ich in meiner Recherche so ein bisschen mir gedacht habe, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ich habe auf jeden Fall from scratch angefangen und dachte, wir machen einen Ikke Mel Deep Dive, nehmen das mal zum Anlass, um mal zu gucken, wer ist die Alte überhaupt, wo kam sie her, was will sie, wer ist sie, was wird sie, keine Ahnung.
Wo kommt sie her, wo will sie hin?
Wo will sie hin? Und ich fange ganz am Anfang an.
Perfekt.
Ikke Mel, eventuell 1997 geboren, es gibt verschiedene Aussagen. In Artikeln heißt es oft, sie ist Anfang 20. Auf Wikipedia steht, sie ist 97 geboren. I don't know.
Ich habe einmal einen Reel gesehen von einer Journalistin, die darauf hingewiesen hat, dass sie nicht so jung sein kann, wie es oft verkauft wird.
Ja, also vielleicht ist sie 29 Jahre alt. Aber wie gesagt, sie sind sich da nicht so einig. Es ist einfach International Woman of Mystery. auf jeden Fall heißt sie aber bürgerlich Melina Gabi Strauß. Dass sie Gabi heißt, finde ich iconic. Ja.
Die Gabi.
Oh. Sie hat heute, an dem Tag, an dem wir es aufzeichnen, Geburtstag am 18. Mai.
Und teilt sich den Geburtstag mit Udo Jürgens.
Kein Zufall.
Kein
Zwei musikalische Genies.
Ihr Drittname ist nämlich Udo.
Fun Fact. Auf jeden Fall, sie kommt aus Berlin-Tempelhof, hat nach dem Abitur einen Bachelor in deutscher Philologie und Sozial- und Kulturanthropologie mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaften gemacht.
Mhm.
Danach hat sie noch einen Master in Sprachwissenschaften gemacht und hat ab 2018 an einem Labor für Gehirn- und Sprachforschung gearbeitet. Also eine waschechte Wissenschaftlerin. Die Gabi, 2020.
Kindermord. Ich nehme die Anti-Baby-Pille. Ja. Männer sind der Grund, warum ich überhaupt will.
Ja, gut. Ja. Nur eine Linguistin kann diese Zeilen verfassen.
Wirklich, ich habe ja schon auch ein bisschen die These, dass das Feuilleton so gut mit ihr leben kann, weil sie diesen Hintergrund haben. Weil man kann immer sagen, ja. Die macht Deutschrap, aber
ja,
die
ja.
hat auch studiert.
Das ist ein bisschen wie mit Prinz Pi damals.
Oh. Studentenrap.
Oder Kollege. Der hat nämlich auch Abitur. Aber da ist ein bisschen der Zug abgefahren, naja.
Ja.
Ja, Kollege ist, für die, die es nicht wissen, extrem abgedriftet und ist jetzt Nazi.
Ja.
Oh, der liebt bestimmt auch diese KI-Wikinger-Songs.
Boah.
Könnte ich mir vorstellen. Das ist genau der Vibe.
Da fehlt ihm vielleicht der Antisemitismus ein bisschen drin.
Das kann sein, ja. Maybe.
Ja.
Ikke Mel. Ikke Mel bedeutet übrigens Ikke Mel, weil sie Melina heißt.
Ich habe heute mich noch gefragt, woher das kommt.
Ja, also es ist einfach so eine Mischung aus Ikke, weil sie kommt ja aus Berlin und Mel für Melina und da ist Ikke Mel draus entstanden.
Witzig.
Wichtig. Witzig und wichtig.
Ja, richtig und wichtig.
Ihre Musikkarriere hat sie 2020 angefangen, nachdem ihr Vater an Blutkrebs gestorben ist. Den hat sie vorher noch eine Weile gepflegt. Und sie hat in einem Interview mit Zeit Campus gesagt, Zitat, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, ändert das alles. Ich habe mich gefragt, was auf der Welt bedeutet mir wirklich etwas? Ich musste es einmal laut aussprechen, dass ich Musik machen will. Also ziemlich krass. Danach hat sie gesagt, okay, ich will das jetzt for real machen, hat ihren Job gekündigt, hat dann einen Nebenjob bei der Partei angefangen. Also bei der Partei die Partei.
Gugu.
Während sie halt Musik gemacht hat. Und ihre erste Veröffentlichung, ihre erste relevante Veröffentlichung war dann 2023 die EP Ascendant Bitch. Und kurz darauf hat sie ihren Plattenvertrag bei 4Music unterschrieben und hat die Single Keta und Krawall veröffentlicht.
Das war dann ihr Durchbruch.
Und das war ihr Durchbruch.
Keta und Krawall, meine Nase ist wund. Das beste Pferd im Stall und ich mache mich dumm.
Exactly.
Warte, wie geht's dann weiter? Ihr mag die Captain Morgan Line.
Irgendwas mit Rum.
Ja, wir sind so wie Captain Morgan, weil wir machen Rum.
Ah ja. Kollegalein. So eine Vergleichsgeschichte. Naja. Auf jeden Fall 2024 kamen dann noch mehr Singles raus und auch Kollaborationen, zum Beispiel mit Chiago. Und 2025 erschien dann ihr erstes Album Fotze. Mit Chiago war sie übrigens angeblich auch zusammen, ist aber auch ein bisschen diffus und am Ende auch irgendwie egal.
Ich glaube, es ist einfach Bullshit.
Ja, maybe einfach PR.
Also ich glaube, wenn die beiden etwas gemein haben, dann vor allem, dass sie Medien an der Nase herumführen können.
Ja.
Hast du es mitbekommen? Chiago war ja in einer vermeintlichen oder war in einer Pause vor kurzem und hat es in so einem ganz peinlichen Insta-Post verkündet, in dem dann sowas stand wie: Ich mache jetzt ein Auslandsjahr in Australien, muss mich selbst finden. Und das war praktisch wie so, sah halt aus wie so eine Serious Slide. Weißt du, wie so Leute, die was beichten müssen und dann so eine Notiz-App-Screenshot teilen. Ja, ja. So ungefähr sah das aus. Und Medienhäuser haben sich meiner Meinung nach sehr damit blamiert, dass sie das aufgegriffen haben, als ernstzunehmendes Zitat.
Ja, ja. Ich glaube, er trollt halt einfach auch viel.
Komplett.
Ja.
Und das konnten die beide sehr gut. Ja. Also, und sie wissen einfach, wie sie die Medienlandschaft zu nutzen haben und wie sie sich die Leute vor den Karren spannen. Und die Medien springen da natürlich sehr gerne drauf auf, weil sie wissen, dass es funktioniert und Klicks macht.
Es sind schon auch Rage-Baiter, die zwei beiden.
Aber wirklich, ich dachte mir, als ich das gesehen habe, dass die Tagesschau war, die hat halt wirklich diesen Post so ironiefrei zitiert. Und ich dachte, ihr blamiert euch so dermaßen gerade damit. Baut doch irgendwo einen kleinen Gag mit ein. Irgendwo. Ja. Die Leute hätten das gefressen.
Ja.
Naja.
Ja, soweit sind wir noch nicht. auf jeden Fall, die sind beide ziemlich durch die Decke gegangen und die sollten auch im März eigentlich zusammen auf einem Festival in Texas auftreten. South by Southwest heißt das.
Wir können einen Bogen schlagen zu unserer letzten Folge, weil dieses Festival war das Sprungbrett für Lena Dunham.
Echt?
Ja, das ist ja so ein Branchen-Event, wie so das CO-Pop oder das Reeperbahn-Festival.
Ah, ja.
Und da hatte Tiny Furniture seine Premiere.
Ihr erster Film.
Genau, den sie so in Eigenregie in ihrer eigenen Bude produziert hat, in der Wohnung ihrer Eltern.
Ja.
Und das wurde da gespielt, dabei lief so gut, hat voll viele Preise abgeräumt. Und daraufhin hat sie das Angebot von HBO bekommen. Krass. Woraufhin sie dann Girls produziert hat.
Wow.
Ja.
Und so schließt sich der Kreis.
Wirklich. Es ist
alles hängt zusammen.
Alles hängt zusammen.
Auf jeden Fall waren sie nicht da, weil sie haben es abgesagt aus politischen Gründen.
Ah ja, stimmt.
Ja, was ich eigentlich ganz based finde.
Finde ich auch. Ja. Sind die eh oft. Hast du letztens, also ich bin natürlich politisch komplett neutral, aber mir ist ein TikTok über den Weg gelaufen von Heidi Reicheneck. Und Icky Mel.
Ja.
Und drunter stand sowas wie: Sollen wir einen Podcast machen?
Imagine. Ja, ja, doch. Also politisch ist sie in 90% der Fälle recht based. Aber zu den 10% komme ich auch später noch.
Ich bin gespannt, was die 10% sind. Die war ja auch, sie hat letztens eine große innerlinke Debatte angestoßen, beziehungsweise die Linke.
Mhm.
Das war mal wieder, da hat sich wirklich die deutsche Linke von der besten Seite gezeigt in seiner Debattenkultur, weil es war der 1. Mai.
Ach ja.
Icky Mel hat ein Überraschungskonzert in Berlin gespielt, was zur Folge hatte, dass dieser Platz, bei dem das war, und die ganzen Straßen drumherum komplett geflutet waren von Leuten.
Es gab eine Massenpanik und es war ein Event von den Linken.
Genau, aber es war nicht so wirklich eine Massenpanik. Es war so ein bisschen. Es war,
an ein paar Stellen war es, glaube ich, ein bisschen sass.
Ja.
So.
Und das hat leider auch dazu geführt, dass teilweise Demozüge um das Viertel drumherum und so auch blockiert wurden von Polizei und wegen Durchgang und so weiter.
Mhm.
Daraufhin haben dann teilweise Linke gesagt: Ey, ihr blockiert unseren ernsthaften politischen Kampf, der hier stattfindet. ihr verschiebt den Fokus von Demo, von Ernsthaftigkeit hin zu Partykultur.
Ja. Ja.
Die andere Seite hat gesagt, aber Leute, wir machen doch irgendwie trotzdem aufmerksam auf ein wichtiges Thema und ihr erreicht hiermit gerade ein Publikum, das ihr vielleicht sonst nicht erreicht hättet und so weiter. Die ewige Debatte, die man schon seit jeher führt, wurde doch nur mit so richtig hochgekocht und alles in allem, glaube ich, hat es irgendwie allen geschadet.
Ja.
Am Ende.
Linke versus nicht streiten.
Ja.
Schwierig. Fand sehr ermüdend, diese Diskussion.
Ich auch.
Schon 100 Mal so ähnlich gehabt, irgendwie gefühlt.
Ja.
Ja.
Ja. Okay, zurück zu Iggy Mel.
Weißt du, wer auch Iggy Mel-Fan ist?
Sag's mir.
Herbert Grönemeyer.
Na klar.
Mein Löwe, Schatz, mein Bär.
Dein kleiner Schatz. Wirklich, ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Hast du das Zitat rausgeschrieben?
Nee. Aber ich weiß ungefähr, was er gesagt hat. Er meinte, sie ist wichtig und das ist, wir müssen provozieren, wir müssen die Leute aufrütteln. Und deswegen findet er Iggy Mel ganz toll.
Ich glaube, er hat auch sowas gesagt, wie es gibt wenige, die gerade wirklich so provozieren wie sie.
Ja.
Unterschreibe ich komplett.
Ja, ist auch so, ja.
Und ach Mann.
Der Herbert.
Wirklich, sie hat darauf reagiert. In ihrer Story hat sie ihn irgendwie...
Ja, sie hat geschrieben, wisst ihr, wer nicht in den Epstein-Files ist? Herbert Grönemeyer. Meinte so, der war immer stabil, der hat sich noch nie was geleistet. Der ist einfach der OG und einfach ja, unser Löwe, unser Bär.
Mhm.
Ich liebe Herbert Grönemeyer, falls ihr es noch nicht wusstet. Ich habe aus Versehen für nächstes Jahr 2 Tickets für Herbert Grönemeyers Tour gekauft. In
wirklich?
Dortmund und in Berlin. Ja, ich habe irgendwie gedacht, das wäre auf 2 Jahre verteilt, aber es ist...
Ich will mitgehen.
So 2 Wochen von der, ja, vielleicht kriegst du noch ein Ticket.
Mann.
Das kriegen wir schon noch
okay,
hin.
Okay, ja, geil. Hätte auch Bock.
Kann ich nur empfehlen. Das ist immer mega schön. Man kann ganz viel heulen.
Mhm.
Wenn da so dann der Weg spielt und dann sind alle so am Flennen. Das ist ganz toll.
Hast du die ARD-Doku geguckt?
Ja, habe ich auch geheult.
Ja, wie fandest du die?
Also da war jetzt nicht so krass viel Neues für mich persönlich drin, weil ich ja auch in diesem Rabbit Hole schon ein bisschen Zeit verbracht habe.
Mhm.
Aber irgendwie fand ich die ganz süß. Also... Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich hatte auch PMS, deswegen war ich irgendwie näher am Wasser gebaut als normalerweise. Aber ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen geflennt, weil er redet natürlich auch über seine Schicksalsschläge und so.
Mhm.
Und er hat ja schon eine krasse Lebensgeschichte irgendwie.
Ich fand, es war ein bisschen ein doller O-Ton-Klopper.
Ja,
also ich hätte mir mehr so narrative Elemente gewünscht, wo sie so ein bisschen mehr erzählen und nicht nur, ich glaube, sie haben sehr viel damit gearbeitet, dass sie andere Promis dahingesetzt haben. Wie
zum
so
Beispiel Engelke. Bono.
Ja, stimmt.
Von YouTube. Es war, also, war so random, als der auf einmal da war.
Es war auch so ein lustiger Cut, weil es war einmal Melly Kiak da, eine ja sehr feministische, progressive, künstlerische Autorin, die hat so ein Buch geschrieben, das heißt
stimmt,
Mutter sein. Und danach kommt Toni Kroos.
Ja, das war auch eine weirde Mischung, weil der ja auch so ein krasser VfL Bochum-Fan ist. Geht's halt immer wieder so randomly um Fußball und es bricht immer voll in die Stimmung so. Keine Ahnung.
Ich finde es irgendwie fein, aber ich finde auch so, das Ruhrgebiet ist ja so wichtig für Herbert Grönemeyer. Und ich finde, das zum Beispiel hätte man auch noch größer machen können. Aber ich weiß nicht, Aber ich fand sie ganz nett.
Es war okay. Also, ja, mir hat's Spaß gemacht.
Ja.
Es war okay.
Ich war unterhalten.
Ja.
Aber
naja.
Naja.
So viel zum Thema Herbert Grönemeyer. auf jeden Fall am 15. Mai, also heute vor, na, ist eigentlich wurscht, wann immer ihr es hört, ist das 2. Album von Iggy Mel erschienen und das heißt Popstar mit 2 P.
Mhm.
Und ich habe vorhin, also gerade bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir so ein bisschen reingehört, aber Sophia hat ja schon alles gehört. Was ist denn so dein Verdict?
Also... Ich glaube, ich konnte es nicht so oft hören, wie ich es gern gehört hätte. Es macht Spaß, es zu hören. Mir ist aufgefallen, ich hatte den Eindruck, es geht im Vergleich zu dem Album davor weniger um Drogen nehmen, mehr um Bumsen und es ist ein bisschen queerer geworden.
Ja.
Ich habe nach Giftmord, das war eine Vorab-Single, die erschienen ist, bei der es um Männer umbringen geht, gehofft, es wäre ein bisschen krasser, ehrlich gesagt.
Hm.
Also ein bisschen doller.
Mhm.
Deswegen war ich dann so ein bisschen überrascht davon, dass das eigentlich das heftigste Lied da auf dem Album war. Ich würde auch sagen, es ist eins der, die mir am besten gefallen.
Mhm.
Ich finde, Kokosnuss ist auf jeden Fall der Sommerhit.
Mhm.
Das habt ihr bestimmt schon gehört als TikTok-Snippet. Das geht immer so, oh yeah, Sex am Strand, Sex on the Beach und Sex ohne Namen. Oh yeah,
oh yeah.
Mach's mir auf dem Speedboot oder auf dem Vulkan. Warte, wie geht's da weiter? Weil er gibt mir Schwanz. Ah ja, ich verstehe kein Wort, aber er gibt mir Schwanz. Ja, finde ich gut. Außerdem darüber haben wir vorhin schon gesprochen, es gibt so ein random Country-Lied am Ende.
Wo sie auch so halb singt, also nicht nur rappt, sondern irgendwie auch singt.
Sie singt. Ja, ich weiß nicht genau, was macht, was tut es da?
Ja, das gibt mir so, KIZ hat doch früher immer so Gag-Alben rausgebracht, ab und zu. Den Vibe gibt es mir irgendwie.
Aber vielleicht ist KIZ auch ein gutes Stichwort, weil ich schon das Gefühl habe, dieses Album und auch sie als Kunstfigur ist halt so komplett fuck off 0,0 Ernsthaftigkeit.
Ja.
Und auch jeder Versuch, ihr was ernst auszulegen, wird verneint.
Ja.
Also so natürlich ist sie, glaube ich, im echten Leben eine Person mit einem politischen Standing, das durchscheint. Aber sie verwehrt sich auf jeden Fall jedem Wunsch, die Musik politisch zu instrumentalisieren. Also auch wenn es natürlich irgendwie eine Provokation ist, die sich daran aufhängt, dass es gegen patriarchale Vorstellungen von Weiblichkeit. Was habe ich gerade gesagt an Wort? Warte, was war das Verb, was ich benutzt habe?
Weiß ich nicht.
Also auch wenn es natürlich irgendwie einfach schon dadurch, dass es ist, was es ist, irgendwie sich entgegen einer Weiblichkeitsvorstellung positioniert,
ja,
verwehrt sie sich immer so Sachen wie, ist sie irgendwie links oder feministisch oder woke? Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt, das habe ich vorhin vorgespielt, Eier legen.
Ja.
Wo es irgendwie um Schwanzlutschen und Muschilecken geht und sie dann aber immer wieder sagt, das ist nicht woke.
Ja.
Das ist irgendwie, sie will wissen, wie man bläst. Und das lernt sie von Schwulen.
Ja.
So circa. Ich habe das Gefühl, das ist so ein, ist ganz lustig, weil zwischen den beiden gibt es auch eine Connection. Kennst du Avelo? Klar, kennst du.
Ja.
Es ist eine Comedian, bei der wir auch auf der Show waren.
Ja.
Die ist trans und die nennt sich selber Post-Woke.
Ja.
Und ich habe dieser Begriff, ich finde, der passt auch gut auf Ikimel.
Mhm.
Weil die macht Lieder, die eindeutig irgendwie queer sind.
Ja.
Aber ich glaube zum Beispiel, die würde einen Teufel tun und sich in so ein pädagogisches Aufklärungsformat begeben. Wie zum Beispiel Willkommen im Club.
Ich glaube,
wird sie niemals.
Nee, würde sie nicht.
Also auch, weil es natürlich mit der Kunstfigur bricht.
Ja.
Aber es ist einfach so eine geile Selbstverständlichkeit mit dabei und so sich verwehren.
Ja.
Von dieser komischen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so einer pädagogischen Vereinnahmung von Kunst, die ja auch oft eigentlich nur Menschen betrifft, die Kunst machen und die marginalisiert sind. Wo es dann immer weniger um die Kunst an sich geht, sondern immer um, wer bist du als Person dahinter?
Ja,
und,
ja, ja.
Wie scheint deine Identität dadurch?
Ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr effektiv so einen Schirm hat zwischen wer sie wirklich ist und so einer Kunstfigur.
Ja.
Und wie sie sich nach außen gibt, weil man weiß irgendwie sehr wenig über sie als Mensch.
Ja.
Sondern nur über Ikimel, die Kunstfigur.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das einen krass schützt.
Ja.
Und dass das vielleicht auch diesen Rahmen überhaupt möglich macht, indem
voll
man so maximal unhinged sein kann.
Sie kriegt ja auch so krank viele Hassnachrichten und Hate und Morddrohungen und whatever.
Ja. Ja.
Ich glaube, wenn du da zu sehr als du selber drin vorkommst, dann wird es auch echt schwierig psychisch.
Mhm. Kann mir auch vorstellen.
Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass sie das so macht.
Voll.
Ja. Jetzt sind wir schon mitten im Diskurs hier. Upsi! Ich wollte eigentlich erst noch ein paar Beispiele bringen, was ihre Texte so beinhalten für die Leute, die nicht drin sind. Also ich kann das ja mal vortragen wie so ein Gedicht.
Oh geil, das hat ich auf dem Weg hierher, habe ich das Album auch gehört und habe mir das immer so vorgestellt, wie so einen Text von ihr ganz ernsthaft vorlese. Eier legen.
Sperrt die Männer weg, sonst werden sie umgeklatscht. Awareness-Team hat Feierabend. Jetzt wird rumgegrapscht. Oder auch, mach den Mund mal wieder zu, du Hund, sonst ficke ich dein Leben. Unter 12 Zentimetern musst du gar nicht mit mir reden. Oder auch, Babys sind doch süß, es sei denn, es sind Jungen. Im Notfall treibe ich ab.
Mit Alk und Mephedron. Dazu habe ich mal von so einem Twitch-Streamer und einem Lehrer, diesem TikTok-Lehrer, wie heißt der? Herr...
Ah ja, ich weiß wer, aber ich weiß nicht, wie er heißt.
Herr Scherm oder so?
I don't know.
Nee, so heißt mein Arbeitskollege im ZDF. Der heißt nicht Scherm.
Grüße!
Wir werden ihn verlinken, aber der ist Deutschlehrer und der macht manchmal so auch Witze darüber, dass er Gedichtsanalyse zu Ikimel macht. Macht er, glaube ich, ernsthaft.
Ja, kann man auch.
Und unter anderem hat er diese Stelle in so einem Twitch-Stream analysiert und halt darüber gesprochen, dass es ja ganz viele Länder gibt, in denen Mädchen... Also in dem abgetrieben wird, sobald man weiß, dass es ein Mädchen ist.
Ja.
Und dass hier so eine Umkehrung ist.
Ja.
Tja.
So kann man das sehen.
So kann man das sehen.
Aber natürlich waren davon auch viele Leute getriggert.
Mhm.
sie hatte auch so einen längeren anhaltenden Beef mit so Christen. aber da brauchen wir, also ich meine, es ist ziemlich selbsterklärend, warum. Ja. Und sie hat dann ja auch drauf geantwortet mit einem Song, ja. In Who's Dead sagt sie, nimm das Kreuz aus deiner Bio, du Fotze. Also ja. sie lässt das gar nicht erst an sich ran.
Mhm.
Wofür sie auch viel Gegenwind kriegt, ist für ihre Bühnenshow, wo sie eigentlich immer einen Mann in den Käfig sperrt und ihm so eine Hundemaske aufsetzt und ihn eventuell auch noch auspeitscht.
Auch auf diesen, auf diese Kritik geht sie ein auf dem neuen Album. Ich spiele dir kurz eine Stelle vor.
Mhm.
Aus dem Lied Kink.
Stimmt es wirklich, dass ihr 40 cm Dildos auf der Show hattet und Typen da geblasen haben? Ist es wirklich wahr, dass mein Vater bei dir Backstage war und wie ein Spanferkel den Sack niederknien musste?
Ja!
King-Shaming ist nicht, ich mach Schlagen feministisch. Sag bitte, schiff's auf mich eine Kippe.
Ah, es ist auch ganz lustig, weil da fühle ich mich mal sehr abgeholt bei dem Lied, weil sie an einer Stelle sagt, irgendwie, ihr jammert über GEZ-Gebühren. Bitch, ich zahle deine Jahreslohnsteuer oder so.
Hm.
Und dann bin ich immer so.
GEZ represent.
Ja. Ich, die GEZ-Hure.
Übrigens, es gibt schon seit 100 Jahren keine GEZ mehr. Das heißt Rundfunkbeitrag.
Toll, wusste ich nicht mal, Jovi.
Ja, siehst du mal, GZ heißt das nicht mehr. Naja, egal. Hm. Auf jeden Fall, ich habe sie auch schon mal live gesehen, auf der Fusion.
Oh.
Bisschen Jova-Lore, ich war schon öfter mal auf der Fusion. Ich weiß, das ist out of character, aber...
Ist wirklich out of character.
Ja.
Ich habe sie auch gesehen auf dem Reeperbahn.
Es war auf jeden Fall geil. Also es war, sie hat da auch einen Mann in einen Käfig gesperrt und whatever. Aber ich finde, in dem Kontext von diesem Konzert ist es gar nicht mehr krass, weil die natürlich da auch immer Bock drauf haben und es irgendwie witzig ist und alle haben es abgefeiert. Es war gute Stimmung, es war irgendwie... Es war schön, hat Spaß gemacht. Geil. War eine gute Show, ja.
Ja, also vor allem, was ist die Kritik da dran? Ich verstehe das gar nicht. Hä, wann wissen diese Leute das? Also,
die armen Männer halt.
Aber wenn 100.000 Stripperinnen in einem fucking Käfig strippen, ist es okay,
ja,
oder was?
Ja. Ja, exactly. Naja, auf jeden Fall. Es gibt also verschiedene Ecken, aus denen sie Kritik kriegt. Auf jeden Fall gibt es insgesamt viel. Also ich glaube, von rechts kommt viel Kritik wegen Männerhass, in Anführungszeichen.
Mhm.
Von links kommt eher Kritik wegen diesem Reproduzieren von Objektifizierung und Sexualisierung und diesem krassen Fokus auf Sex.
Mhm.
Und von allen Richtungen kommt auch mal wieder was wegen dieser Drogenverherrlichungsthematik. Ja.
Also ich muss sagen, das ist auch vielleicht der einzige Punkt, den ich gut verstehen kann. Ich würde sagen, bei dem Punkt Sexualisierung weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Gerade wenn man ihre Videos anguckt, die sind schon sexualisiert, aber die kippen so oft ins total Skurrile und Komische. Also zum Beispiel, dass sie so übertrieben große Brustprothesen trägt, die so völlig absurd sind. Das hat halt nichts mehr mit Sexualisierung zu tun, sondern es ist einfach so eine völlige Verzerrung von dieser Figur irgendwie.
Ja, ja, das ist halt die Frage, ne? Wie viel ist Kunst? Wie viel ist ernst gemeint?
Ja.
Nobody knows. Aber ist auch okay.
Ja, das Bei den Drogen denke ich mir einmal schon so ein bisschen, oh, wir leben ja schon auch in einer Zeit, wo gerade einfach Drogenkonsum krass zunimmt. Da gibt es ja auch Studien dazu. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Beitrag da irgendwie Kunst oder Musik dazu auch leistet, aber meine Hemmschwelle, ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld und so ist da schon gefallen. Gleichzeitig ist auch die Problematisierung von Alkohol gestiegen. Vielleicht ist einfach nur...
Ich habe auch das Gefühl, dass, also es gibt doch auch so Studien, dass Gen Z weniger, obwohl, nur weniger trinkt. Ich weiß nicht, ob sie weniger Drogen nehmen. Aber also es ist ja jetzt offensichtlich auf dem neuen Album auch weniger Thema. Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr so der Zeitgeist wie vor ein paar Jahren noch.
Andererseits, also... Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es kein Thema mehr ist, weil ich habe zum Beispiel vorhin mir nur so einen O-Ton rausgesucht von Diffus, den sie gegeben hat auf ihrer Release-Party jetzt. Die hat nämlich so ganz groß gefeiert in Berlin.
Im Kino International, habe ich gesehen.
Ah ja, ist lustig. Da war dann so zwei Tage vorher so eine große ARD-Premiere von so einem Doku-Film und dann einfach fett Icky-Mail. Da wird sie dann schon so gefragt, ja, okay, was passiert denn jetzt noch auf der Aftershow-Party? Und dann sagt sie, ja, noch Kokain und Keta geziehen.
Naja.
Also,
ja,
ist nicht
da
so,
bleibt sie schon noch bei sich.
Ja.
Ja. Sollen wir mal kurz über die 10% reden, über die ich vorhin gesprochen habe?
Mhm.
Sie hatte nämlich mal kurzzeitig so ein Beef mit Ebbo. Hast du es mitbekommen?
Ja.
Ja.
Ich habe vorhin einer Freundin davon erzählt, weil ihr mir dieses Jahr für Ikimel and Friends eine Karte gekauft habt, dass das Open Air in Berlin ist von ihr.
Mhm.
Und letztes Jahr wurde das schon mal veröffentlicht. Und diese Veranstaltung war Aufhänger für den Beef mit Ebbo.
Ah ja. Mhm. Ja, also Ebbo, falls ihr nicht wisst, wer das ist eine queere Rapperin, die viel über so lesbisch sein
rappt. Auch nicht weiß.
Und genau, nicht weiß. Und der Auslöser für diesen Beef war, dass Ebo ihr vorgeworfen hat, Ikki Mel habe für ein Open-Air-Poster zu stark an ihrem eigenen Artwork. Also die hatten beide so eine Manga-Ästhetik angeknüpft und sie hat eine Insta-Story gepostet, wo sie gesagt hat, Ikki Mel, kein Plan, wer in deinem Team ist, aber sag ihnen, sie sollen einmal in ihrem Leben eine eigene Idee haben. Und darauf hat Ikki Mel auch eine Story gepostet. Ich habe es ein bisschen gekürzt. Da schreibt sie, ich wusste bis vor 2 Minuten nicht mal, dass es dich gibt.
Ja, das war peinlich.
Schwester, ich mache ein Open Air, bleib ruhig. Ich habe einen Grafiker engagiert, der mich zeichnen sollte. Steck keine große Verschwörung hinter, alles Gute dir. Also schon extremst passiv-aggressiv.
Ja, das Bagel hat, glaube ich, so in den Kommentaren stattgefunden. Da dachte ich mir auch so, Mann.
Es war irgendwie schade, fand ich alles.
Ja, fand ich auch.
Auf jeden Fall, der Streit ging dann eben nicht nur um die Frage, ob sie geklaut hat, sondern ist dann auch in so eine rassismuskritische Ebene gerutscht, weil Ebo sie dann eben outgecallt hat, dass diese Antwort herablassend war und hat dann geschrieben, habe ich auch gekürzt, mega sympathisch, female love, feminist icon, von einer weißen Schwester genannt werden und dann noch tone policing, can you imagine, White Power. Ich mache eigentlich nie andere Musikerinnen schlecht, aber das hat mit so viel mehr zu tun. Also es ging dann direkt um so eine, ja, Rassismusdebatte. Und ich fand es irgendwie schade von beiden auf eine Art, aber natürlich von Ikki Mel mehr.
Ja.
Weil schnippisch drauf zu reagieren, war einfach nicht nötig. Man hätte das total easy auch anders lösen können.
Ich finde es komplett peinlich.
Ja.
Also wirklich dann da auch als Person in Machtposition offensichtlich, da nicht mal einen Schritt zurückzugehen und vielleicht auch zu sehen, oh, da ist irgendwie eine nicht weiße Frau, die queer ist, die auf jeden Fall andere Kämpfe zu kämpfen hat als ich, dann da nicht einfach mal in die DMs zu sliden und jemandem die Hand zu reichen. Keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht, wer du bist. Also was soll das denn?
Ja.
Das ist, ja.
Nee,
das war nicht so cool.
Das war ein bisschen peinlich, ja. Aber es ist ja auch, knüpft vielleicht auch so an so eine grundsätzliche Debatte, nämlich ob Ikki Mel sich diese ganzen Sachen, die sie macht, auch einfach erlauben kann, weil sie sehr viel Privilegien mitbringt. Also weil sie wahnsinnig schön ist, weil sie dünn ist, weil sie weiß ist.
Ja.
Wo viele eben sagen, dass es so ist und dass es schon sehr viel Musik gab vorher, die in die ähnliche Kerbe geschlagen hat, die auch Fotzenrap war, aber da hat es halt niemanden gejuckt.
Ja, und oft auch, weil das halt dann auch migrantische Frauen waren.
Ja.
Da kommen wir gleich zu. Aber es ist eine gute Brücke, weil ich wollte jetzt zum Thema Feminismus kommen.
Nein, ich hasse das Thema.
Du redest so ungern über Feminismus. Ne?
Nein, ich hasse nur diese Debatte beim Thema Ikki Mel. Ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht.
Ja, es ist kompliziert.
Mhm.
Ich weiß auch selber nicht so richtig, wie ich dazu stehe, aber da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Also erstmal, Ikki Mel selber bezeichnet sich ziemlich offensichtlich als Feministin. Sie hat auch mal gesagt, Zitat, Ikki Mel ist keine Kunstfigur.
Mhm.
Natürlich ist meine Musik Überspitzung voller Kunstmomente. Wenn ich Fick alle Männer rappe, dann denke ich das als Melina natürlich nicht.
Mhm.
Aber meine Kritik am Patriarchat ist echt. Also es geht bei ihr auch viel ums Reclaim. Also Fotze, Bitch, diese ganzen Buzzwords werden versucht zu reclaimen.
Hat auch funktioniert.
Hat auch eigentlich, ja, voll.
Krass,
also Fotzig ist inzwischen ein sehr positives Wort in meiner Welt.
Ich hatte letztens so eine Situation, es war so, also im Nachhinein sehr lustig, mir war es in dem Moment nicht bewusst, mir wurde erst Monate danach davon erzählt, und zwar, ich hatte ein Fotoshooting, die Designerin, die vor Ort war, sah sehr cool aus, und ich bin zu ihr hingegangen und
gesagt, du siehst fotzig aus.
Fotziges Outfit, Hannah. Und sie war so, danke? Aber sie hat nicht so reagiert, dass sie dachte, es war irgendwie weird.
Okay, sie hat verstanden, dass es positiv gemeint ist.
Sie hat es verstanden,
okay,
aber
gut.
Sie ist trotzdem danach zu einer anderen Kollegin hingegangen, war so, Sophia hat gerade zu mir gesagt, ich habe ein fotziges Outfit.
Weil sie sich gefreut hat oder weil sie verwirrt war?
Weil sie verwirrt war. Ah, ja. Sie war so, ich wusste
was
nicht,
bedeutet das?
Ich wusste nicht, dass die Leute das jetzt sagen als cool. Und dann hat mir die Person, die angesprochen wurde, war so, doch, ja, das wird reclaimed und bla bla bla. Und hat mir das dann irgendwann später erzählt. Ich war so, oh mein Gott.
Nein. Okay, jetzt nochmal an alle, die nicht so drin sind. Fotzig ist gut. Mhm. Wenn jemand sagt, ihr seht fotzig aus, ist das ein Kompliment. Okay?
Ja.
Merken wir
uns. Ihr schreibt mir das auf die Fahnen, dass ihr den BR verfotzt habt damit.
Ja. Officially verfotzt.
Verfotzt.
Ich finde es witzig, weil da legt sie schon sehr viel Wert drauf, auf dieses Reclaim, vor allem beim Wort Fotze. Und sie ist halt Linguistin. Ich glaube, sie weiß, wie Wörter Reclaim funktioniert, weil das ist halt einfach dieser Wissenschaft. Ja.
Ich kann die Geschichte nur weiterführen.
Oh.
Sorry, weil das war auch so ein absurder Moment. Das war praktisch meine Produktchefin vom BR, die mir diese Story erzählt hat, die darauf angesprochen wurde. Und daneben saß so eine Frau, die war, ich würde sagen, 60 und die dann so ganz interessiert war und dann so, ah, okay, ja, ist ja spannend. Und dann hat sich rausgestellt, die ist früher mit Alice Schwarzer demonstriert.
Na klar.
Und kommt noch so aus dieser ersten Ära des Feminismus. Dann ging es natürlich auch viel um Alice Schwarzer. Und da, ich finde, die war da voll stabil und so. Und war halt auch so, hat es sehr kritisch gesehen und sowas. Aber es war irgendwie so cool.
Übrigens, Alice Schwarzer hat natürlich auch eine Meinung zu Ikki Mel.
Oh ja, ganz schrecklich.
Ja, beziehungsweise am Anfang fand sie sie ganz, ganz schlimm. Und dann hat sie aber irgendwie dann doch nochmal eine Kurve gemacht und meinte, sie findet es nicht so schlecht. Aber dieses Benutzen von dem Wort Fotze findet sie scheiße, weil das irgendwie, ja, Sachen reproduziert, bla bla.
Mhm.
Aber ich war überrascht, weil Alice Schwarzer scheinbar jetzt nicht komplett dagegen ist.
Aber die hat, also ich weiß nicht, wann das war, weil im Spiegel-Interview hat sie sich sehr kritisch gegenüber Ikki Mel geäußert.
Vor kurzem erst gewesen, da hat sie wohl irgendwie sich nochmal geäußert.
Ah, da ist sie nochmal zurückgerudert?
Ein bisschen, ja.
Okay, weil ich habe mir wirklich dieses Spiegel, es war so 1,5-Stunden-Ding in mein Hirn geschraubt. Hat mir viele Nerven gekostet. Ja, da ging es auch viel um Ikki Mel und die hat sie schon, glaube ich, ziemlich gefrontet.
Ja, es ist ja eigentlich auch dieser Klassiker, also es gibt ja eigentlich zwei Takes bei Ikki Mel, nämlich einerseits diese Rollenumkehr durch Sexualisierung ist Emanzipation oder ist Reproduktion. Das sind die zwei Fronten, die wir da haben.
Also ich sage ja, ich glaube, sie profitiert nicht von der Sexualisierung im Sinne von, sie erreicht damit ein männliches Publikum, weil ich glaube, das ist nicht ihr Publikum. Ich glaube, ihr Publikum sind die Girls und die Gays.
Ja, aber es kann auch sein, dass auch bei den Girls und den Gays ein gewisser Look und Körperbilder und so eine Rolle spielen.
Aber ich glaube, davon dann profitiert sie bei denen durch dieses Überspitzte und so die krasse Attitude.
Mhm.
Und natürlich profitiert sie auch von Normschönheit und irgendwie. Aber ich glaube, damit erreicht sie dann vielleicht eher, das ist vielleicht der Schlüssel, warum sie eine Mehrheitsgesellschaft erreicht.
Ich glaube, bei ihr spielt auch eine Rolle, dass sie relativ natürlich aussieht, in Kontrast zu Shirin David, Katja Krasavice und so, die ja vor ihr was Ähnliches gemacht haben, aber eben nicht so groß sind. Also sie sind auch riesig, aber die haben ein anderes Publikum und einen anderen Vibe einfach. Und ich weiß
irgendwie nicht, was deren Publikum ist.
Ja, ich weiß auch nicht so richtig, aber die sind riesig. Mhm. Also sie haben ein Publikum, aber ich weiß auch nicht so richtig. Auf jeden Fall, ich glaube, dass bei Ikki Mel eine Rolle spielt, dass sie so nicht operiert ist. Sie sieht sehr natürlich aus.
Mhm.
Sie sieht auch so Girl Next Door-mäßig aus. Und wenn man sie so sieht, traut man ihr das alles erstmal nicht zu.
Mhm.
Also sie ist nicht dieses Klischee-Baddy-Bild.
Also wenn man sie in dem Kontinuum sehen will von Katja Krasavice und so weiter, dann erwartet man riesige Brüste und man erwartet irgendwie aufgespritzte Lippen und sowas. Sowas hat sie ja nicht.
Ja. Und trotzdem wird ihr ständig vorgeworfen, auch aus feministischen Kreisen, dass sie diesen Male Gaze reproduziert, was ich persönlich nicht so finde. Also sie spielt damit, es ist Teil von ihren Werkzeugen, würde ich sagen. Aber sie bricht ja mit den Inhalten von ihren Texten das sofort wieder.
Ja.
Also.
Ja. Also ich check, was man meint, wenn man zum Beispiel, es gab so ein Cover von einer Single, glaube ich, da kniet sie halt und man sieht so von oben auf ihren Arsch und jemand spritzt so mit einer Sektflasche drüber.
Ja.
Sowas könnte man so ästhetisch damit meinen vielleicht.
Ja.
Aber ich glaube jetzt nicht, dass so Cis-Männer, die vielleicht nicht die super performative Males sind, so abgeholt werden von der Musik.
Nee, also bei Gott nicht. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll.
Also.
Deswegen, ich finde das irgendwie die Diskussion so ein bisschen quatschig. Aber ich verstehe auch, wo es herkommt. Also ich verstehe auch, dass einen das offendet irgendwie, dieses Hypersexuelle und dieses, wir reden ständig nur übers Bumsen. Und das soll dann Feminismus sein. Ich verstehe schon, warum das für manche Leute nicht funktioniert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass zumindest also bei jüngeren Frauen eigentlich, dass die sich recht einig sind, dass das, was Ikki Mel macht, richtig und wichtig ist. Mhm. Und dass es eher die älteren Generationen sind, die davon verwirrt sind, weil die einfach noch ein anderes Flavor an Feminismus gewohnt sind, würde ich sagen.
Ich habe halt das Gefühl, viele Leute, die so lange schon im Feminismus aktiv sind und die viel Arbeit da reingesteckt haben, diese ganzen Sachen zu kritisieren, wie zum Beispiel den Male Gaze, die sind so ein bisschen dann damit und sagen, okay, aber es braucht doch jetzt hier irgendeinen Bruch mit dieser komplett normkonformen Ästhetik,
ja,
und diesem Bedienen von Klischees und irgendeinen revolutionären Moment oder so.
Ja.
Und ich glaube, das verfehlt so ein bisschen, dass vielleicht dieses Ziel Ikki Mel nicht unbedingt hat, sondern, ja, dass sie, ich glaube wirklich, ihr Produkt ist Ragebait.
Ja.
Ja. Ihr Produkt ist provokant sein und mehr nicht.
Ja, Ragebait-Feminismus ist das vielleicht.
Und ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch ein bisschen zu hochtrabend zu meinen, dass, also ich verstehe, Musik kann ein Anstoß sein, Musik kann mobilisieren und so, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Musik mehr bewirken würde, wenn es sich das wirklich, wenn sich das jemand auf die Fahnen schreiben würde und das pädagogischer vermitteln würde, mhm, feministische Werte und so weiter.
Ich glaube auch zum Beispiel, dass Ikki Mel nicht so erfolgreich wäre, wie sie ist, wenn sie nicht so normschön wäre und nicht so weiß.
Ja.
Das muss man einfach auch,
glaube ich auch,
anerkennen. Also, ja,
ja. Und aber vielleicht, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen zu Ebo. Ich finde, ja, die Schlagkraft im Feminismus liegt in der Gemeinschaft und in Zusammenschlüssen. Und dann finde ich es beschämend,
ja,
und peinlich und es tut mir weh,
ja,
im Namen des Feminismus, wenn sich da gegenseitig nicht die Hand gereicht wird.
Richtig.
Und nicht versucht wird, irgendwie die Leute mit hochzuziehen.
Die Vereinsvorsitzende hat gesprochen.
Ja, CEO voll. Of Feminismus 24. Ja. Anwesend.
Anwesend. Ja. Ja, absolut. Das ist echt schade. Wir kommen zur größeren Frage, nämlich
noch
wie,
größer.
Wie konnten wir da ankommen? Also wie sind wir als Feminismus an dieser Stelle angelangt? Ich habe vorhin im Missy-Magazin geblättert, vom Ende letzten Jahres. Da war nämlich ein Artikel über Fotzenrap drin von Sonja Eismann und die hat geschrieben: Schnell wurde im Feuilleton, mein Lieblingswort, nach einem geschockten ersten Darf die das, die Frage laut, wie feministisch ist das? Dabei müsste die Frage eigentlich lauten, in welcher feministischen Tradition steht das und wieso wissen wir so wenig darüber? Und dann habe ich den Artikel weitergelesen und habe festgestellt, ich weiß wirklich sehr wenig darüber. Nämlich über diesen krass sexpositive Art von Feminismus, die ist nicht neu. Es gab in den 1920er Jahren schon dieses, also es war natürlich kein Rap, aber es gab dieses Genre.
Es gab schon immer Fotzen.
Es gab schon immer Fotzen. Damals waren es Bluesmusikerinnen, afroamerikanische vor allem, zum Beispiel Ma Rainey oder Bessie Smith oder Lucille Bogan. Und die haben sehr explizit über ihr sexuelles und auch queeres Begehren gesungen. Und es hat damals natürlich auch die weiße Mehrheitsgesellschaft in den USA schockiert. Und ich habe ein Zitat von Lucille Bogan aus dem Song Shave 'Em Dry von 1924. 1924!
Und King Shaming ist nicht, ich mach Schlagen feministisch.
Fast! Sie singt: I got nipples on my titties, big as the end of my thumb, I got something between my legs, I make a dead man come. Oh, Daddy. Baby, won't you shave him dry? Now draw it out. Want you to grind me, baby. Grind me until I cry. 1924.
Gugu.
Das ist so insane.
Mann, mir hätte die Pose dazu gerade sehen müssen. Irgendwie hat ihre Hand nach mir ausgestreckt. Völlig fassungslos.
Ja, ich habe gerade einen Poetry Slam vorgetragen.
1924.
Ja, ich find's richtig krass. Ich wusste das nicht bis vor einer halben Stunde. Und find's richtig interessant. Und natürlich gibt's aber auch in den letzten 30 Jahren auch noch andere Frauen, die in die Kerbe geschlagen haben. Zum Beispiel Queen Latifah und Lil' Kim. Hört euch mal How Many Licks an und hört auf den Text. Also das war alles schon sehr sexuell, aber alles noch nicht so krass auf Männerhass, natürlich. Mhm. Wer auf Männerhass war, war Lady Bitch Ray. Absolute Ikone, die Godmother of Fotzenrap. Übrigens auch Sprachwissenschaftlerin, Professorin sogar.
Wahnsinn. Warte, ich muss auch noch eine Rückfrage gleich stellen.
Ja, ja, mach.
War nicht Lady Bitch Ray auch ausschlaggebend für diesen Fotzensekret-Skandal?
Ja, genau.
Kommst du da drauf noch?
Nee, aber ich hab davon gelesen. Also die war, glaube ich, bei der Harald-Schmidt-Show.
Mhm, ja.
Und da war auch Oliver Pocher.
Ja.
Und sie hat dann den beiden in einer kleinen Schatulle ihr Fotzensekret überreicht.
Ja. Und das geht dann noch weiter. Es geht dann noch weiter. Wie ging's weiter? Das weiß ich nicht mehr. Nämlich Harald Schmidt Oliver Pocher gefrontet.
Ach, war das in derselben Show?
Ja.
Wo er gesagt hat, der kleine fiese Type.
Ja, weil Oliver Pocher hat nämlich dann eine Frau irgendwie in den Witz einbezogen, die nicht Deutsch gesprochen hat.
Ah.
Und dann war es praktisch ein Witz auf ihre Kosten, die es halt nicht gerafft hat offensichtlich. Und deswegen hat Harald Schmidt ihn dann kleine gefrontet. Fiese Type genannt.
Wow. Ja, das ist eine
Feminist-Icon.
Harald Schmidt, danke für alles. Ja, aber das war schon iconic. Also sie war halt in den Early 00ern sehr provokant, mhm. aber sie war halt nicht so groß wie Ikimel, weil ich glaube, die Welt war noch nicht so richtig bereit dafür. Auf jeden Fall, zum Beispiel hat sie 2006 einen Song rausgebracht, der heißt Deutsche Schwänze. Deutsche Schwänze, kann man alle knicken. Ich bin geil, aber Deutschland kann nicht ficken. Ich habe alle deutschen Schwänze ausprobiert, doch leider bringt es einfach keinen Schwanz von hier. Oder auch, ich bin eine Bitch, 2007. Bitch ist eine geile Schlampe mit Pussy Power. Bitch ist alle Hurensöhne an die Mauer. Bitch ist Hammer auszusehen mit Endporno-Optik. Bitch ist eine Monstermöse, die deinen Kopf fickt. Es könnte Ikimel-Song sein, könnte man eins zu eins übernehmen eigentlich.
Ja, voll.
Auf jeden Fall hat sie 2006 wegen diesen Songs ihren Job als Radiomoderatorin bei Radio Bremen verloren.
Oh, Elisa Knödel.
Shoutout Radio Bremen.
Ja, aber die ist Moderatorin bei Radio Bremen. Probier's mal.
Probier doch mal aus, so einen Song rauszubringen, Elisa Knödel. Und wenn du dann gefeuert wirst, dann sind wir noch nicht weitergekommen als Feminismus.
Bitte opfer dich.
Opfer dich fürs Team. Ja, wir machen ein Experiment. Und sie hat sich, also Lady Bitchray hat sich auch schon zu Ikimel und Co. Geäußert und sagt, Zitat, ich habe damals oft hören müssen, Bob ist so ekelhaft, das schreckt doch die Männer ab, das war mir aber egal. Diese Frauen heute achten aber noch auf den sogenannten Male Gaze, den männlichen Blick, das würde ich kritisieren. Also sie hat auch diesen Kritikpunkt. Mhm. Nach Lady Bitchray gab es natürlich noch Sixten, Fotzen im Club, 2017, Never Forget, Shirin David, Loredana, Katja Krasavice stehen eigentlich alle in dieser Tradition, würde ich sagen. Also, wie wir jetzt wissen, hat Fotzenrap eine sehr, sehr lange Geschichte. Wenn man es wirklich auf die Ursprünge zurückverfolgt, dann bis in die frühen, ins frühe 20. Jahrhundert, würde ich sagen. Und wahrscheinlich sogar noch früher.
Und also, man muss ja schon mal sagen, ich finde so gerade ihre Art zu sprechen und so ist ja schon nochmal neu. Ihre Ästhetik ist so ein bisschen neu und ihr Vibe. Und der wird ja schon noch viel kopiert jetzt.
Ja. Da wollte ich auch gerade drauf kommen, auf die Fotzenrap-Renaissance. Weil die ganzen Rapperinnen ploppen so aus dem Boden, wie sonst was.
Also zum Beispiel für, Vicky,
Sasa, 6,90 €, Bängerfabrik, Maribu oder auch Baran Kok, kann man da
also
auch.
Also ich glaube zum Beispiel so Maribu gibt es schon länger sogar. Aber und die ist queer.
Ja.
Bängerfabrik finde ich textlich viel geiler tatsächlich.
Ja, und es ist auch eher so R&B-Einschlag nochmal. Also es ist schon nochmal ein bisschen was anderes, aber verwandt.
Und es ist auch ein bisschen politischer, würde ich sagen. Also die positionieren sich schon. Ich glaube, die haben so ein Antifa-Karis mit Fake-Lashes, heißt glaube ich ein Lied.
Ja, ich habe die mal live gesehen im Menschmeier, so ein jetzt geschlossener linker Club in Berlin. Also offensichtlich haben sie eine Überschneidung zur linken Szene, sonst wären sie da nicht gelandet.
Vicky, finde ich, hat eine ganz lustige Geschichte, weil die groß geworden ist, indem sie auf TikTok mit einem Producer zeigen wollte, wie schnell man einen Ikimel-Song machen kann. Und dieser Song ist viral gegangen.
Geil.
Und jetzt, dann fand ich es ein bisschen, ich weiß nicht, also ich finde es irgendwie iconic, irgendwie tut es mir ein bisschen leid für Ikimel und irgendwie finde ich es ein bisschen peinlich für Vicky, weil sie hat darauf praktisch jetzt ihre Karriere aufgebaut. Andererseits gönne ich es ihr natürlich und ich glaube, die Welt kann mehr als zwei vorzige Rapperinnen vertragen in Deutschland.
Ich mein, das zeigt ja auch, dass gerade anscheinend sehr viel Nachfrage da ist für diese Art von Musik und diese Art von Message.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass die eine die andere verdrängt. Ich glaube,
es ist genug Platz für alle da. Ja.
Vielleicht muss ich meinen, ich finde es ein bisschen peinlich zurücknehmen, das waren harte Worte für jemand, die, glaube ich, eigentlich eine coole, beste Person ist bestimmt. Also ich weiß es natürlich nicht.
Das war gar nicht so gemein.
Fandst du nicht gemein?
Nein.
Okay.
War nur ein bisschen Lore.
Das ist schon okay. Ihr sagt ihr, hier spricht das Bier aus mir. So eine gemeine Wortwahl.
Sie ist unhinged, die hat ein Bier intus.
Sie hat peinlich gesagt.
Ah, peinlich. Auf jeden Fall die Frage, warum das gerade so in Zeitgeist schlägt, hat sich auch schon die Süddeutsche Zeitung gestellt. Toller Übergang.
Was sagt die Süddeutsche? Was sagt die Süddeutsche?
Die Süddeutsche schreibt, seit den Love Parades der 90er Jahre hat kein so stumpf daherballernder Pop-Trend ein so immenses Analysebedürfnis ausgelöst. Mhm. Die inneren Widersprüche des Genres sind auch zu reizend, zu diskursiv herausfordernd. Selbstermächtigung hier, Reproduktion von Männerfantasien da, vierte Welle des Feminismus, aber zu wenig Platz für migrantische und queere Stimmen. Mhm. Und es stellt sich die Frage, woher kommt der Hype? Und ich glaube, es ist eine Mischung aus
Recession Indicator.
Ach, das haben wir lange nicht mehr gesagt.
Mm.
Auf jeden Fall auch, ja.
Ich glaube schon, es ist so ein Stück weit so eine Politverdrossenheit.
Ja.
Es ist die Ära nach den Instagram-Share-Pics.
Auf jeden Fall Müdigkeit bezüglich vom Feminismus, die geduldig Sachverhalte erklären.
Ja.
Da hat man keinen Bock mehr drauf. Ja. Da ist man einfach, hat man keine Kraft mehr. Und deswegen wird lieber auf die Pauke gehauen ohne Rücksicht auf Verluste.
Hast du da noch mehr Punkte?
Ja.
Okay, erzähl.
Natürlich ist es gerade auch eine Zeit, wo sehr viel über Selbstbestimmung, Körper, Feminismus, Repräsentation, whatever, Debatten geführt werden. Und wir sind natürlich auch im Ragebait-Zeitalter. Also Polarisierung erzeugt Reichweite wie nie zuvor. Und natürlich polarisiert das wie Sau und dementsprechend klickt das auch einfach gut.
Ja, ja.
Und das wäre meine Analyse.
Dann haben sie, glaube ich, das haben wir vorhin schon gesagt, sie beherrscht das mediale Game einfach krass.
Ja.
Ich finde es crazy, es gibt eine Sache, die macht Ikki Mel anders wie alle anderen Artists. Jetzt erwartet ihr was Revolutionäres. Es kommt nicht, aber in der Regel veröffentlichen Leute ihre Snippets auf TikTok und dann kommt Wochen später das Lied.
Ja.
Ikki Mel macht das gar nicht. Da kommt das erste Snippet und dann kommt zwei Tage später oder so das erste Lied oder höchstens eine Woche später.
Das hat bestimmt auch irgendwie so ein Typ, der da irgendwie Analyse macht von
Also ich Marktlogik. Sie kann sich's auch erlauben,
ja.
Weil sie wirklich, sie ist ja wirklich, also sie macht das, sie hat das perfektioniert, so snackable TikTok-Sounds, die iconic sind, zu machen, auf die Leute ihre Inhalte machen.
Ihre Songs sind auch alle super kurz. Also ich glaube, da wird schon sehr viel auf Plattformlogik gesetzt.
Auch. Komplett. Und ich glaube auch, ich meine, es braucht ja nicht viel für einen Ikki Mel-Song. Deswegen kann die auch, das letzte Album ist ein Jahr alt.
Ja.
Das könnten ja Leute, die irgendwie krass hohen musikalischen Anspruch haben und die nicht nur Quatschmusik machen, die Bock macht und spaßig sein soll, die könnten das vielleicht nicht in der Frequenz raushauen. Und ich glaube, sie kann sich das natürlich erlauben mit ihrem Standing, weil die anderen Artists, die machen das natürlich nur, weil sie hoffen, dass sie irgendwie viral gehen mit einem der Clips und darüber Reichweite machen. Das hat sie ja nicht nötig.
Ja, ich bin voll gespannt, wie sie sich so weiterentwickelt in den nächsten Jahren.
Ich habe eine Prognose.
Mm.
Das Feuilleton ist wirklich der schnarchigste Haufen Deutschlands.
Jo.
Und wenn die sich jetzt mit Ikki Mel arrangiert haben.
Haben sie, glaube ich.
Dann ist es, glaube ich, ihr Todesurteil.
Mhm.
Also Todesurteil auch ein heftiges Wort, aber ich glaube, jemand, der komplett nur über Provokation funktioniert und sich darüber nicht weiterentwickelt.
Ja, da muss sie sich was Neues überlegen irgendwann. Ja, weil ich habe ja jetzt in der Recherche versucht, einen Artikel zu finden, der so richtig gegen sie pfeffert und ich habe nichts gefunden, weil eigentlich selbst die Artikel, die sie kritisieren, am Ende mal sagen, aber es ist auch aus dem und dem und dem Grund gut.
Ja.
Also es ist immer so eine gemischte, also niemand sagt, ich finde sie einfach nur scheiße, das sind einfach nur random Männer im Internet, die das sagen.
Ja.
Aber das Feuilleton sagt das nicht. Da sind sie immer so, ja, wir haben anerkannt, dass das irgendwie auch gut ist. Mhm. Also ich glaube, sie hat inzwischen voll das gute Standing eigentlich.
Ja, ja, außer wahrscheinlich halt bei Leuten, die Dreadwives.
Ja, also alles, was konservativ ist, da wird es dann schwierig.
Ich habe vorhin sogar einen Beitrag von der NZZ gesehen, der positiv gestimmt war.
Ja.
Also.
Es war wirklich schwer, was zu finden, was sie so richtig versucht einzutüten. Und alle sind immer so, ja, ich finde den einen Punkt ein bisschen schwierig, aber sonst ist es ja voll gut. Weißt du, so ist immer so eher der Tonus. Deswegen, ja, muss ich mir was überlegen.
Sie freut sich oder sie denkt sich auch weia?
Beides.
Mhm.
Bestimmt ist es auch immer ganz nett, nicht jeden Tag eine Morddrohung zu kriegen.
Die wird sie
die kriegt sie wahrscheinlich sowieso, ja. Aber zumindest, also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich gut anfühlt, vom Feuilleton so anerkannt zu werden, nachdem man es lange nicht geworden ist.
Mhm.
Das ist ein Satz, ja. Aber bestimmt rauchen da jetzt die Köpfe bei Sony bei den Label-Räumen, wie sie das jetzt irgendwie hinkriegen langfristig, dass das sich nicht verläuft.
Ja. Ich hoffe einfach, sie ist auch in der Hinsicht diese extrem selbstbewusste, schulterzuckende Kunstfigur, wie ich mir sie vorstelle, an der das alles abperlt und die sich denkt, mir doch wurscht.
Ja, sie wirkt schon sehr abperlend.
Ja.
Teflon-beschichtete Frau.
Also das versuche ich mir, das als Person, die sehr viel nach Anerkennung lechzt, sage ich jetzt mal so, es ist auf jeden Fall was Erstrebenswertes für mich.
Ja, also ich könnte sowieso, ich hätte keinen Tag im Leben von Ikki Mel überlebt. Dafür kann ich zu schlecht mit Kritik umgehen. Das würde nicht funktionieren. Seid bitte nett in den Kommentaren, okay?
Okay, ich mache weniger fotzigen Rap. Weniger fotzigen Rap.
Wenn ihr das blöd findet, dann nicht, okay?
Kein Ketamin? Oh. Ich habe mal einen Gag gemacht, der wurde auf Twitter und auf TikTok kopiert. Das hat haben mir verschiedene Leute irgendwann geschickt. Das hat mich ein bisschen stolz gemacht.
Ritterschlag, ja.
Ja, wirklich.
Von random Männern eins zu eins kopiert werden.
Ja.
Das wollen wir doch alle.
Der lief auch jedes Mal gut. Ja. Dachte ich mir, okay, na gut.
Ja, was war das?
Das war, ich muss kurz überlegen. Da stand so, was für Pferde gut ist, kann für mich ja gar nicht schlecht sein. Und sie spielt damit halt
auf Ketamin an.
Und ich habe dann so Klammer aufgemacht, irgendwie auf einer Wiese stehen, grasen und zwischendurch mal kurz wiehern.
Ja.
Und also es war nicht mal besonders lustig.
Liegt auf der Hand, der Gag.
Naja.
Ja, danke für diesen viralen Hit.
Okay. Haben wir noch was zu sagen?
Nö, ich habe noch einen letzten Satz, mit dem ich dann den Kasten zumachen würde.
Deine Nase ist wund.
Nee.
Schade.
Ich habe ein Zitat von Lady Bitch Ray, um ihr nochmal Tribut zu zollen.
Sehr gut.
Für alles, was sie für uns getan hat. Und zwar auch zum Thema Ikimel hat sie gesagt in einem Interview, diese Provokation muss im Endeffekt zu einem feministischen Ziel hinführen. Das heißt, dass mehr Frauen und queere Menschen offener über Sexualität sprechen können und dass feministischer Sexrap irgendwann nicht mehr provoziert, weil es als normal angesehen wird. Und da sind wir ja bald.
So.
Das ist doch schön.
Und damit, Amen, Schwester.
Ja. Wir danken noch Soffer 666
und Misha.
Und wenn ihr uns unterstützen wollt, schickt uns Geld auf Kofi. Oh. Und
oder
wenn ihr wollt, dass wir jedes Mal ein Bier trinken vorher, sagt Bescheid.
Mhm. Oder ihr abonniert uns oder ihr teilt uns in euren Stories. Das ist fast genauso gut, wie uns Geld zu bezahlen, weil
das
dann
stimmt.
sehen uns andere Leute.
Ja,
und dann werden
das ist das Ziel, ja.
Und dann schenken uns vielleicht Leute mehr Geld.
Damit wir nicht ein Minusgeschäft machen wie die letzten 9 Monate.
Sag es doch nicht so. Es geht hier um Liebe.
Nein, es macht ganz viel Spaß.
Und ja, Liebe und Spaß.
Ja, und Freude.
Und andere homöopathische Mittel.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.